ein Twix? Du bist doch sonst nur ein Chipsesser.
Ja, ich bin ja noch in so einem Süßwarenladen vorbeigekommen und da hat irgendwie eins zum anderen geführt.
Besteht die Chance, dass du auch mal an einem Wir müssen abnehmen Laden vorbeikommst?
Nur wenn du ab heute mal Halt die Klappe und Co. einkaufst. Ich liebe diese Teile. Als Kind habe ich sogar mal das geklaut.
Du hast geklaut?
Das war im Edeka. Ich hatte 10 Pfennig zu wenig anstecken und dann habe ich es einfach mitgenommen. Ich habe mich so geschämt, ich habe es wieder ausgekotzt.
Das ist dann später ja nur noch selten vorgekommen.
Hast du irgendwann geklaut?
Naja, in der Realschule haben wir mal ein Auto geklaut.
Genau. Ihr habt ein Auto geklaut?
Naja, also wenn man das präziser ausdrücken möchte, war es eher eine Autoenteignung. Unser Mathelehrer Herr Schneider wollte einige von uns durchfallen lassen und da haben wir dann nach der Schule auf ihn gewartet. Und als er dann in seinen alten, klapprigen Kombi steigen wollte, ist man von Peter von hinten ran und hat gebrüllt, los auf den Boden, runter auf den Boden, so als hätte er eine Waffe dabei. Und der blöde Herr Schneider schmiss sich auf den Pausenhof und wir sind dann mit seinem Auto weggefahren, sodass er uns nicht erkennen konnte. Ja, später haben wir dann doch Schiss bekommen, wegen der Fingerabdrücke und so. Und dann haben wir dann das Auto ohne Nummernschilder in den Fluss gefahren. Ist schon witzig, was so Teenies so verrückte Sachen machen, ha?
Ihr habt ein Auto geklaut und du findest das witzig?
Naja, so ein paar kleine Jugendsünden hat doch jeder. Ist doch kein Drama. Jetzt schau mich nicht so an, deswegen bin ich doch kein schlechter Mensch.
Doch! Das war total verantwortungslos und kriminell.
Ja, du bist doch auch nicht besser. Du hast doch gerade eben selbst gestanden, dass du ein Lebensmittelgeschäft ausgeraubt hast.
Ausgeraubt? Ich habe einen Schokoriegel gestohlen. Das ist was total anderes. Ich war doch mal 7. Wie alt warst du denn?
15?
15? Ihr hattet noch gar keinen Führerschein.
Naja, aber fahren konnte ich schon ganz gut. Hey, ich hab's immerhin bis zum Fluss geschafft.
Du bist selber gefahren.
Ist doch jetzt nicht so schlimm. Du bist doch auch kein Engel. Meine Güte. Okay, deine Schokoriegelgeschichte mag an meine Autogeschichte nicht ganz rankommen. Aber ich hab mich doch gebessert. Heute stehle ich keine Autos mehr. Noch sonst bin ich ganz ordentlich und rechtschaffen. Du bist nicht der Einzige von uns beiden, der regelmäßig seine Steuern zahlt. Wir zahlen sogar unsere Rundfunkgebühren, obwohl noch nie so ein Blödmann von der GEZ bei uns vorbeigeschaut hat. Ja, und ich habe meiner Schwester angeboten, vorübergehend bei uns zu wohnen, weil doch ihre Wohnung gekündigt wurde.
Hast du?
Ja, das wollte ich dir eigentlich noch sagen. Jedenfalls, der Punkt ist, okay, ich mag in der Vergangenheit mal über die Stränge geschlagen haben, aber ich habe mich doch geändert. Alles in allem bin ich doch ein guter Mensch. Oder willst du jetzt an dieser einen Kleinigkeit mein ganzes Leben festnageln?
Nein, natürlich nicht. Ich habe irgendwie gedacht, dass ich eine ganz normale Frau geheiratet hätte. Ich hätte dir das echt nicht zugetraut.
Naja, ich hatte es mir ja eigentlich auch nicht zugetraut. Kriege ich die Hälfte von deinem Twix ab?
Da wir nur ein Headset haben im Moment, was funktioniert, müsst ihr jetzt zugucken, wie ich das hier festmache. Und auch wenn es euch nicht interessiert, ich kann euch währenddessen erzählen, wie man das macht, dann können die da oben währenddessen das auf meine Stimme einstellen. Also ihr legt diesen Bügel, falls ihr irgendwann mal in die Situation kommt, über euer Ohr. Und das hier kann man so ein bisschen biegen, sodass es halbwegs vorne am Mund ist. Wie so eine Brille. Und dann nehmt ihr dieses Kabel und macht das ganz, dreht den Kopf ganz nach links und macht den Clip auch ganz nach links. Denn dann könnt ihr, wenn ihr den Kopf dreht, ja, dann ist diese Schlaufe, die entsteht, hinterm Kopf und nicht an der Seite vom Kopf. Und dann nehmt ihr den Sender und lasst ihn euch in den Rücken fallen. Das mache ich jetzt nicht. Weil wenn er eine Schicht zu tief kommt, habt ihr Schwierigkeiten nachher. Das kommt nicht raus. Und dann nehmt ihr das Ding an die Seite, nicht nach hinten, weil ihr euch sonst, wenn ihr euch hinsetzt, eventuell das Kabel abknickt. So, jetzt wissen das alle die bei uns Theater spielen und das manchmal falsch anziehen. Okay. Das Gute ist unsere Reihe im Moment. Letztes Mal das Gute für mich. Und hinter das Gute verbirgt sich der Begriff das Evangelium. Ja, also das, was Jesus gepredigt hat, das, was die Bibel erzählt, das, was wir Christen glauben, das ist das Gute. Und letztes Mal haben wir gesagt, hey, was ist das Gute daran für mich? Kurz gefasst, das Gute für mich war, Christus liebt mich so, wie ich bin, ich kann zu ihm nach Hause kommen und eine Beziehung zu Gott finden. Ja? Und wir haben gesagt, das ist aber eigentlich nicht alles am Evangelium, was gut ist. Deswegen geht es heute um das Gute bin ich. Vielleicht habt ihr nach der Theaterszene jetzt eine gewisse Ahnung, was das sein könnte. Also die King of Queens Fans unter uns haben die Szene wiedererkannt, nehme ich an. Es ist irgendwo in der 6. Staffel, das ist die Staffel, wo Carrie so bitter auseinandergeht. Ich kenne die Serie nicht aus dem Fernsehen. Ich gucke sie nicht im Fernsehen, ich kaufe mir immer die Staffeln. Deswegen bin ich immer so, weiß ich nicht, ein Jahr hinterher. Kann mir jemand sagen, ob das Mädel wieder dünner wird in Zukunft dann? Ja, wunderbar, schön, dann kaufe ich mir die nächste. Auf jeden Fall, was mich interessieren würde eigentlich ist, wie abgedreht ist diese Szene? Also wenn man King of Queens guckt, denkt man, ja gut, das kommt bei denen vor, sonst nirgendwo. Aber ich habe gedacht, ist das wirklich so daneben? Oder ist das gar nicht so weit weg von der Realität? Es wäre schon mal interessant, zu wissen, wie viele von den Anwesenden haben verrückte Sachen als Teenager gemacht, die über das Kriegsklauen hinausgehen. Wie viel kriminelle Energie steckt in so einem Durchschnittsmenschen, wie wir hier so sitzen? Also, oder andersrum, wenn es nicht um uns geht, wie gut sind eigentlich die Menschen, die wir kennen und die wir für gute Menschen halten? Wir haben hier Polizisten unter uns, vielleicht wüssten die mehr dazu zu sagen, wie gut oder kriminell so der Durchschnittsmensch eigentlich ist. So, und dieser, ich weiß gar nicht, wie er in eurer Szene jetzt hier hieß, Dingsbums, Duck, ist ja irgendwie geschockt darüber, weil er denkt, er kennt seine Frau. Okay, das ist lange her, 15 Jahre her oder sowas, aber irgendwie ist dieser Mensch doch auch derselbe Mensch, wie er damals war. Und damals hat sie so ein kriminelles Ding gedreht. Was sie damals war, wer sie damals war, ist sie doch auch noch heute. Oder ist sie heute ein anderer Mensch? Das Thema heute heißt, das Gute bin ich. Es geht um die Frage, wie gut ist der Mensch? Und wie gut kann er werden? Und was sagt die Bibel dazu? Oder das Evangelium, das, was Jesus predigte. Wie gut ist der Mensch? Okay, wir steigen etwas theoretisch ein heute. Auf der ersten Folie steht oben die Frage, wie es am Anfang geht. Bin ich gut? Anders gesagt, ist der Mensch im Kern seines Wesens ein Guter? Also, dass wir irgendwie schlechte Dinge tun, Twix klauen und so, viel missbauen, das ist offensichtlich, das ist nicht die Frage. Aber die Frage ist, was sind wir im Kern unseres Wesens? Und ich denke, diese Frage hat sich vor allen Dingen der Humanismus gestellt und darauf auch eine Antwort gegeben. Ich kann hier keinen Fachvortrag halten, nicht nur, weil mir die Zeit fehlt, sondern weil ich auch so wenig Ahnung habe, über diese geistesgeschichtliche Bewegung oder Wissenschaft, wenn man es so nennen will, des Humanismus. Aber ich glaube, man kann schon sagen, das Kennzeichen des Humanismus ist die besondere Wertschätzung und Hochachtung der Würde und auch der Werte des Menschen. Ich habe mal irgendwo nachgeschaut, da hat ein Humanist so ein bisschen aufgeschrieben, ein paar Sätze, was Humanismus kennzeichnet. Nicht jemand von früher, sondern jemand von heute. Und er sagt einen Satz, den habe ich abgeschrieben. Humanismus ist der Glaube an das Gute im Menschen und das Anwenden dieses Glaubens mit einem kühlen Kopf und einem warmen Herzen. So, ich denke, der Humanismus sieht den Menschen nicht irgendwie in einem rosa-roten Licht. Er sieht, dass Leute Schokoriegel klauen und dass Leute heiraten, die Schlimmeres getan haben als Schokoriegel klauen. Aber er sagt, die Chance, anders zu sein, liegt in uns selbst. Oder er sagt, die Chance liegt, wir sind im Kern unseres Wesens gut. Wir können es nicht nur werden, sondern wir sind im Kern unseres Wesens eigentlich gut. Ein rein rassiger Humanist müsste eigentlich behaupten, das Potenzial für die Abschaffung des Bösen in unserer Welt liegt in uns selbst. Ich weiß nicht, ob er sagen würde, das wird praktisch jemals passieren. Aber theoretisch liegt es in uns selbst, denn wir sind gut. Im tiefsten Grunde bin ich gut. Also, seine Antwort auf die Frage, bin ich gut, ist, im Prinzip ja. Im Prinzip ja. Klar gibt es Schlechtes, aber im Prinzip, in der Tiefe, bist du gut. Die Antwort der Bibel auf diese Frage fällt ein bisschen anders aus. In puncto Wertschätzung und Hochachtung der Würde des Menschen stößt sie eigentlich mit dem Humanismus in Einhorn. Sie sagt, der Mensch ist Abbild Gottes. Könnt ihr 1. Mose 1 oder 2 nachlesen. Der Mensch ist ein Abbild Gottes. Also, das Ureigenste am Menschsein oder das Ureigenst Menschliche ist eigentlich was Göttliches. An anderer Stelle in der Bibel steht, in einem Psalm steht, der Mensch ist wenig niedriger gemacht als Gott. Und Gott ist zweifellos gut. Der Mensch ist wenig niedriger gemacht als Gott. Das ist eine sehr humanistische Aussage. Und trotzdem widerspricht die Bibel an anderer Stelle dem Humanismus fast diametral. Er sagt, diese Göttlichkeit ist eine verlorene. Der Mensch, wie er heute real existiert, hat das verloren, dieses im tiefsten Wesen gut sein, weil er sich von Gott abgewendet hat. So, und darum beschreibt die Bibel das menschliche Herz sehr pessimistisch, also das real existierende menschliche Herz. Ja? Da ist zum Beispiel so ein Satz: Alles, was aus ihrem Herzen, also aus dem menschlichen Herzen kommt, ihr ganzes Denken und Plan ist nun einmal böse von Jugend auf. Diesen Satz sagt Gott, und es ist gerade nach dieser Geschichte der Sintflut und der Arche Noah und so. Und man könnte ja sagen, das ist wie so ein Versuch Gottes, irgendwie mal das Böse jetzt so richtig auszumerzen, indem alle Menschen irgendwie hops gehen, bis auf so zwei, drei kleine oder so eine kleine Familie, die irgendwie das Gute tut, die überleben zu lassen. Und dann ist das Böse weg und das Gute kann sich durchsetzen und das funktioniert nicht. Und Gott verspricht sich selber, wie so, okay, ich werde es nicht nochmal tun, weil das menschliche Herz ist nun mal von böse von Jugend auf. So. Relativ krasse Aussage. Die krasseste Aussage über das menschliche Herz hat Paulus formuliert im Römerbrief. Ich lese euch das mal vor. Da sagt er, kein Mensch kann vor Gott als gerecht bestehen. Kein Mensch hat Einsicht und fragt nach Gottes Willen. Alle haben sie den rechten Weg verlassen. Verdorben sind sie alle ausnahmslos. Niemand ist da, der Gutes tut, nicht einer. Ihre Worte bringen Tod und Verderben, von ihren Lippen kommen böse Lügen. Tödlich wie Natterngift sind ihre Reden, nur Fluch und Drohung quillt aus ihrem Mund. Rücksichtslos opfern sie Menschenleben, wo sie hingehen, hinterlassen sie Trümmer und Elend. Was zum Frieden führt, ist ihnen unbekannt. Sie wissen nichts von der Gottesfurcht. Als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, ganz schön pauschal, Paulus, so ein bisschen. Und ganz schön düster. Aber ich lasse das einfach mal so stehen. Bin ich gut? Die Bibel sagt, ehrlich gesagt, nein. Ehrlich gesagt, nein. Gut sein würde bedeuten, im Willen Gottes zu leben. Und dazu ist der Mensch im tiefsten Wesen seines Herzens nicht in der Lage. Denn er hat seine Verbindung zu Gott verloren. Und die ist unabdingbar nötig, um im Willen Gottes leben zu können. Also bin ich gut? Nein, nicht wirklich. Nein. So, welches Menschenbild entspricht der Realität? Ist es der Humanismus oder das der Bibel? Was meine Einstellung ist, könnt ihr vielleicht denken. Ihr müsst selber überlegen. Im Grunde könnt ihr nichts anderes tun, als diese beiden Statements mit der Realität vergleichen und überlegen, was erklärt mir die Realität besser? Was scheint mir richtiger? So, ich auf jeden Fall kenne mich selber, weil ich 33 Jahre mit mir unterwegs bin. Und deswegen weiß ich mal zumindest, wie gut ich daran bin, besser zu werden. Oder andersrum, wie viel kriminelle Energie ich in mir finden könnte. Ich weiß, wie gut das hinhaut, wenn ich mir vornehme, etwas Gutes zu tun. Ja, nicht nur das, sondern an einer Stelle wirklich charakterlich besser zu werden. Ich weiß, wie gut ich das dann hinbekomme. Kennst du die Sehnsucht, anders zu sein? Ich kenne sie. Und das ist mein zweiter Punkt. Und ich habe, als ich diesen Satz formuliert habe, diese Frage, kennst du die Sehnsucht, anders zu sein, direkt an eine Passage eines Buches gedacht, die ich gelesen habe und die mich ziemlich getroffen hat, als ich sie gelesen habe, weil ich mich sehr damit identifiziere. Und ich habe dann überlegt, ob ich das, was da steht, jetzt so irgendwie meine eigenen Worte fasse, meine Erfahrungen erzähle. Ich habe mich entschieden, euch das einfach vorzulesen. Es ist ein Mann namens John Ortberg, er schreibt ein Buch über Veränderung und er schreibt am Anfang über sich selbst. Und ich habe das gelesen und mich darin selbst sehr wiedererkannt. Vielleicht geht euch das ähnlich. Es ist gar nicht kurz, es dauert 5 Minuten und ich habe mich trotzdem entschieden, ich lese euch die ganze Passage mal vor. Da oben seht ihr ihn übrigens. Er ist Pastor irgendeiner großen amerikanischen Gemeinde und Autor vieler Bücher. Ich bin über mich enttäuscht. Nicht so sehr über bestimmte Dinge, die ich getan habe, als vielmehr über das, was aus mir geworden ist. Mich quält das Gefühl, dass nicht alles so ist, wie es sein sollte. Ein Teil dieser Enttäuschung ist trivial. Ich hätte nichts dagegen, wenn ich eine muskulösere Erscheinung wäre. Ich bin nicht in der Lage, kleinere Reparaturen zu Hause selbst durchzuführen. Damit identifiziere ich mich nicht. Bisher habe ich mich nicht als Finanzgenie erwiesen, damit schon. Ein Teil meiner Enttäuschung ist auch neurotisch. Manchmal mache ich mir zu viele Gedanken darüber, was andere Menschen von mir denken, sogar Menschen, die ich nicht einmal kenne. Ein Teil meiner Enttäuschung, das ist mir durchaus bewusst, ist schlimmer als trivial. Sie entsteht dann, wenn ich mich um mich selbst drehe. Ich besuche ein Klassentreffen und kann den Wunsch nicht unterdrücken, aufzufallen, indem ich attraktiver aussehe als die anderen oder Leistungen vorweisen kann, die beeindruckender sind als das, was die anderen aus ihrem Leben gemacht haben. Ich unterhalte mich mit jemandem und möchte meinen ganzen Charme spielen lassen und dann drücke ich mich unglaublich umständlich aus und bin verlegen. Ich bin enttäuscht darüber, dass ich so normal bin. Ich möchte, um es in den Worten von Garrison Keillor auszudrücken, Sonnengott, König von Amerika, Idol von Millionen, Bringer des Feuers, der große Haji, Tundar, der Gigant genannt werden. Aber ein Teil der Enttäuschung in mir steckt tiefer. Wenn ich nachts zu meinen schlafenden Kindern ins Zimmer schaue, dann denke ich daran, was für ein Vater ich gern wäre. Ich möchte in der Lage sein, magische Augenblicke mit den Kindern zu schaffen. Ich würde sie gern zum Lachen bringen, bis ihnen die Tränen kommen. Ich würde gerne erleben, dass die Bücher, die ich ihnen vorlese, zum Leben erwachen und in ihnen die Liebe zum Lesen wecken. Ich wünschte mir ruhige, herzerwärmende Gespräche vor ihnen mit ihnen vor dem Einschlafen. Ich möchte mit ihnen Glühwürmchen jagen, ihnen Tennis spielen, weiterhin Wettessen veranstalten und sie so in den Arm nehmen und für sie beten, dass sie sich liebevoll umsorgt fühlen. Ich schaue nachts bei ihnen herein, wenn sie schlafen, und denke daran zurück, wie der Tag in Wirklichkeit gelaufen ist. Ich erinnere mich, wie sie sich beim Spielen gestritten haben und ich aus dem Zimmer gegangen bin, weil ich nicht die nötige Energie aufgebracht habe, um ihnen zu erklären, wie man Konflikte richtig löst. Ich erinnere mich, wie meine Tochter beim Essen Kirschsaft verschüttet hat und ich sie angebrüllt habe, dass sie gefälligst aufpassen soll, als ob sie gerade einen schrecklichen Charakterfehler offenbart hätte. Ich habe sie angebrüllt, obwohl auch ich manchmal etwas verschütte und mich dann keiner dafür anbrüllt. Ich habe sie, um die Wahrheit zu sagen, ganz einfach angebrüllt, weil ich groß bin und sie klein und ich unbestraft davonkomme. Und dann sah ich die Verletzung und Verwirrung in ihren Augen und wusste, dass ich ihr eine winzige Wunde im Herzen geschlagen habe. In diesem Augenblick wünschte ich mir, dass ich die letzten 60 Sekunden ungeschehen machen könnte. Ich erinnere mich, dass wir am Abend keine geruhsame Unterhaltung hatten, sondern ich die Kinder hastig ins Bett getrieben habe, um mehr Zeit für mich alleine zu haben. Ich bin von mir enttäuscht. Und es ist nicht nur mein Leben als Vater. Ich bin genauso enttäuscht über mein Leben als Ehemann, Nachbar, Freund und Mensch ganz allgemein. Ich denke an den Tag meiner Geburt, an die Verheißung, die alle Babys in sich tragen. Ich denke an das kleine Baby und an das, was hätte sein können. Ich denke daran, wie ich geistig, körperlich und geistlich mich hätte entwickeln können. Ich denke an die Gedanken, die ich hätte denken können, an die Freude, die ich hätte schaffen können. Ich bin darüber enttäuscht, dass ich Gott immer noch nur so wenig liebe und immer noch so viel sündige. Als Kind hatte ich immer die Vorstellung, dass Erwachsene so sind, wie sie sein möchten. Aber die Wahrheit ist, dass ich einfach beschämend viel sündige. Ich bin in der Lage, unvorstellbare Berge von Neid aufzutürmen, wenn ein anderer sichtlich mehr Erfolg hat als ich. Ich bin darüber enttäuscht, dass ich nicht damit fertig werde, klein und unbedeutend zu sein. Ich kann nicht längere Zeit beten, ohne dass meine Gedanken abschweifen und ich entweder Rachepläne für eine Beleidigung schmiede, die ich eigentlich schon hätte längst verzeihen sollen, oder ich träume davon, irgendwelche großen Dinge zu leisten. Ich kann andere davon überzeugen, dass ich sehr beschäftigt und produktiv bin. Und dabei verschwende ich Stunden vor dem Fernseher. Das ist nur ein Teil meiner Enttäuschung, die in mir stecken. Ich bin über andere, dunklere Bereiche enttäuscht, die ich dem Papier noch nicht anvertrauen kann. Es ist schon irreführend, allein diese Worte zu schreiben, weil das den Eindruck vermittelt, ich wäre mir meiner Fehlerhaftigkeit bewusster, als ich es tatsächlich bin. Selbst wenn ich merke, wie weit ich hinter meinen Erwartungen zurückbleibe, stört es mich oft nicht einmal. Und dann bin ich über meine mangelnde Enttäuschung enttäuscht. Woher kommt diese Enttäuschung? Die übliche Antwort ist, dass es am fehlenden Selbstbewusstsein liegt. Daran, dass man sich nicht so annehmen kann, wie man ist. Das ist vielleicht ein Teil der Antwort, aber bei weitem nicht die ganze. Die ältere und weisere Antwort lautet, dass das eigentliche Problem nicht das Gefühl der Enttäuschung ist, sondern dass diese Enttäuschung ein tiefer liegendes Problem widerspiegelt. Mein Scheitern an dem Versuch, die Person zu sein, die ich nach Gottes Vorstellung sein sollte. Das ist der dumpfe Schmerz in meinem Herzen, der danach schreit, zu Hause beim Vater zu sein. Kennst du diese Enttäuschung, nicht der zu sein, der du sein könntest? So, und an dieser Stelle komme ich endlich zu dem, was das Gute an der guten Nachricht ist, am Evangelium, an dem, was Christen glauben, was Christus gepredigt hat. Ich habe eben gesagt, die Bibel vermittelt eher ein pessimistisches Menschenbild. Das ist eigentlich nur die halbe Wahrheit. Denn die Message von Jesus war auch, doch, du kannst es. Du kannst anders sein. Du kannst ein anderer werden. Denn du kannst diese verlorene Beziehung zu Gott wieder aufbauen. Jesus glaubte sozusagen an das Gute im Menschen, dann, wenn der Mensch wieder zurückkommt zu Gott. Wieder nach Hause, um mit den Worten vom letzten Mal zu sprechen. Und wieder zulässt, dass Gott sein Leben ausfüllt, sein Herz ausfüllt. Wenn man Jesus so zuhörte, wozu er Menschen aufgefordert hat, was für ein Leben sie leben sollen. Zum Beispiel in der Bergpredigt, ja, das ist die Passage, wo da steht, dass man seine Feinde lieben soll. Oder wenn sich jemand was leiht, dann soll man es ihm leihen. Und wenn das nicht zurückgibt, dann soll man ihm wieder was leihen. Und all diese Dinge. Wenn man liest, wozu Jesus uns aufgefordert hat, zu leben, dann denkt man, ey, meine Güte, die Latte hängt hoch bei dir. Du hast eine hohe Meinung von uns. So. Wenn wir nur die Hälfte der Ansprüche erfüllen würden, die du da propagierst, dann wäre die Welt eine andere, tatsächlich. Jesus beschrieb den Menschen in seiner Göttlichkeit, sage ich jetzt. Das ist ein gefährliches Wort, weil der Mensch ist nicht göttlich, aber in seinem Abbildsein von Gott. Er beschrieb den Menschen, wie er sein könnte. Und er lebte es selber vor. Er erlebte das tatsächlich. So, und er forderte die Leute auf, hey, folgt mir nach. Damit meinte er nicht nur, kommt so mit mir jetzt mal so zu Fuß, sondern tatsächlich auch, guckt was ab, lebt, was ich lebe. Macht's wie ich. Und er sagte, ihr könnt es, weil ich aus euch ganz neue Menschen machen kann. Paulus hat das später so beschrieben, ihr seht den Satz hier oben. Wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon eine neue Schöpfung. Was früher war, ist vorbei. Etwas ganz anderes, etwas ganz Neues hat begonnen. Das Gute an der guten Nachricht ist, es geht um eine tiefe, wesenhafte Verwandlung im Menschen. Und die passiert, wenn Gott einen Mensch kennenlernt. Und das ist eine sehr krasse Aussage. Ein Mensch, der Gott kennenlernt, wird plötzlich fähig, Gutes zu tun. Und zwar tatsächlich im Innersten seines Wesens. Eine Neugeburt wird es manchmal in der Bibel genannt. Und das heißt, wenn wir anders werden wollen, dann ist das nur möglich, wenn Gott so in unser Leben kommt und beginnt, einen Menschen zu verändern. Das ist eine krasse Aussage. Das Gute am Evangelium ist, dass Gott das will. Und dass er sieht, so wie Jesus das gepredigt hat, dass er in einem befreiten Menschenherzen das Potenzial sieht, gut zu sein oder besser zu werden. In 1. Thessalonicher 4, Vers 3, das klickt jetzt auch da unten auf, steht, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Ich habe mir überlegt, ob ich dieses alte Wort Heiligung hier reinbringe. Ich glaube, ich bringe es mal. Man könnte es auch anders umschreiben mit neuen Begrifflichkeiten. Aber dieses alte Wort steht in der Bibel dafür, für diesen Prozess, dass ein Mensch sich verändert. Dass er besser wird. Heilig sein heißt, hat zuerst mal nichts mit moralischen Sachen zu tun. Sondern heilig sein heißt in der Bibel eigentlich erstmal, man gehört zu Gott. Also ein heiliger Gegenstand ist einer, den man für nichts anderes benutzt, weil er nur für Gottesdienst zum Beispiel, weil er irgendwie zu Gott gehört. Ja? Das sagt über die moralische Sache dieses Gegenstands gar nichts aus. So, heilig ist einfach zu Gott gehörend. Okay. Deshalb redet Paulus manchmal Christen, die er gut kennt und er weiß, es sind normale Leute, mit ihr Heiligen an. Ja, wir können uns auch so ansprechen, wenn ihr das wollt. Heiliger Matthias oder so. Komisch vielleicht. Aber er macht einfach ernst. Jeder, der eine Beziehung zu Gott hat, ist ein Heiliger. Weil er gehört zu Gott. So. Du und ich auch. So, aber zu Gott gehören, heilig sein, gehört dann auch tatsächlich geheiligt werden. Also tatsächlich in der Nähe Gottes werden Menschen Gott ähnlicher. Können sich verändern. Heiligung. Das ist die Hoffnung der Bibel. Im Einflussbereich Gottes wirst du mehr und mehr zu dem, der du sein kannst. Die gute Nachricht der Bibel ist, Gott will unsere Heiligung. Ich habe noch eine letzte Bibelstelle mitgebracht. Nee, ist nicht die letzte, die vorletzte. Da steht, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Gott hat euch seinen Geist gegeben und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Also diese verändernde Kraft des Gottes, die in uns kommt, in der Nähe Gottes, die nennt Paulus hier den Heiligen Geist. Manchmal haben Leute Mühe damit, sich darunter was vorzustellen oder dem Heiligen Geist. Ich im Grunde auch. Denn er ist ein relativ schwer zu fassender Knabe. Also jetzt auch gedanklich irgendwie schwer einzuordnen, Heiliger Geist. Ich helfe mir mal ein bisschen so, auch wenn dieser vielleicht garantiert hinkt, aber das Wörtchen Geist benutzen wir eigentlich auch dann, wenn wir beschreiben wollen, was jemanden oder etwas wesensmäßig ausmacht. Ja, also mein Geist, das bin eigentlich jetzt ich. Oder ich war kürzlich auf einer internationalen Konferenz und das ist eine Konferenz im Rahmen der Lausanne-Bewegung. Ist in den 70er Jahren entstanden, immer wieder internationale Konferenzen und so. Geht um Weltmission und Evangelisation und so. Auf jeden Fall, und da hört man Leute immer wieder sagen, das ist der Geist von Lausanne. Ja, in Lausanne war die erste Konferenz und jetzt ist das immer mal wieder woanders. Das ist der Geist von Lausanne. Und da meint man natürlich kein Gespenst. Man meint damit auch nicht den Heiligen Geist an der Stelle, sondern man meint so diesen inneren Spirit. Das Wesen dieser Bewegung, den Pulsschlag, der irgendwie die Leute hier zusammenbringt und vereint. Dieser Vergleich hinkt ein wenig, ich weiß, weil der Heilige Geist in der Bibel auch als eine Person beschrieben wird, nicht nur als irgendwie das innerste Wesen Gottes. Und doch glaube ich, der Heilige Geist ist das, was Gott wesensmäßig im Kern ausmacht. Und wenn Gott uns seinen Geist gibt, dann heißt das, er gibt etwas von seinem Wesen in uns rein. Und sein Geist verbindet sich mit unserem Geist. Und ich habe gedacht, vielleicht ist das fast so was wie, jetzt sind wir Seelenverwandte Gottes. Und wir können es sein. Das, was Gott ausmacht, erfüllt uns, will sich in uns entfalten. Und ich finde extrem wichtig, dass Menschen, die Christen sind, diese Dimension des Glaubens nicht ausblenden. Dass etwas in uns ist, was uns verändern kann und will und ich will sogar auch muss sagen. Das ist eine Chance auf Veränderung. Habt ihr schon mal gehört, dass Christen sagen, diesen Satz, naja, wir Christen sind auch nicht besser, wir sind nur besser dran. Hört sich ja toll an so. Heißt, naja, wir Christen sind, da haben auch kein besseres Herz, aber wir kennen den, der uns trotz unseres Herzens lieb hat und der es irgendwann in den Himmel reinlässt. So. Wir Christen sind auch nicht besser, aber wir sind halt besser dran. Ich finde diesen Satz Müll. Ich weiß schon, dass er nett gemeint ist und er klingt auch sehr bescheiden und er ist jetzt auch nicht komplett irgendwie total falsch. Ich weiß schon, wie er gemeint ist. Aber wenn er wahr wäre, würde mich das sehr frustrieren. Es würde bedeuten, vergiss es, Heiliger Geist und so. Vergiss es, dich verändern. Jesus-ähnlicher werden. Kannst du alles knicken. Wenn einer ein ungenießbarer Typ ist und Gott kennenlernt, dann ist er nach 10 Jahren wahrscheinlich immer noch ein ungenießbarer Typ. Aber Gott liebt ihn trotzdem und wir anderen, wir arbeiten noch daran. Und irgendwann kommt er in den Himmel und dann hoffen wir alle, dass er da oben genießbarer wird, weil wir müssen dann die Ewigkeit mit ihm verbringen. Das ist nicht das Evangelium. Das ist nicht das ganze Evangelium. Wir sind nur besser dran. Das ist schon die eine Seite des Evangeliums. Hey, Gott liebt mich so, wie ich bin. Auch als ungenießbarer Kerl. So. Die andere Seite des Evangeliums ist, ein Kotzbrocken kann genießbar werden. Genießbar werden ist eigentlich das gute Stichwort für den nächsten Punkt. Denn eine zentrale Bibelstelle, das ist jetzt die letzte, die ich bringe, beschreibt wunderschön das Ziel, die Vision Gottes für uns Menschen. Wie ein Mensch sein kann, der durch Gottes Geist verändert wird. Und da steht in Galater 5, Vers 22. Da steht, der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen in uns. Nämlich Friede, Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Kennt ihr Leute, die so sind? Die das ausstrahlen? Ich empfinde, die Sonne geht auf, wenn solche Leute den Raum betreten. Oder wenn man sie kennenlernt. Und es ist wie Sechser im Lotto, so einen Menschen zum Freund zu haben. Oder gar mit ihm verheiratet zu sein. Jesus hat genau das gelebt. Liebe. Freude. Frieden, er hat oft davon gesprochen. Und wo er war, hat er Frieden ausgebreitet. Und Geduld. Das ist das, was mir am meisten abgeht. Geduld. Oder einfach Freundlichkeit. Kennt ihr Menschen, die so sind? Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung verbinde ich damit, hey, ich habe ein Stückchen gelernt, das zu leben, was ich leben will. Ich lasse mich nicht so von meinen Emotionen treiben, die ich dauernd Dinge tun lassen, die ich eigentlich nicht tun wollte. Ein solcher Mensch ist ein Gedicht. Und das ist Gottes Vision von dem, was wir sein können. So, und jetzt darauf, worauf es mir ankommt, ich will nicht auf diese einzelnen Begriffe hier eingehen, sondern darauf, dass hier steht, es ist eine Frucht des Geistes, eine Frucht. Und das ist wichtig für uns zu verstehen. Denn eine Frucht wächst einigermaßen langsam. Also in unserem Garten ploppen die Äpfel nicht irgendwie im Herbst plötzlich so reif aus den Bäumen raus. Also das Erste, was mir an diesem Punkt wichtig ist, es ist ein Prozess. Du bemerkst von einem Tag auf den nächsten keinen Unterschied. Gestern waren die Äpfel klein und grasgrün und heute sind sie es immer noch. Die an dem Baum dahin. Aber nach einer Zeit ist der Apfel plötzlich reif. Gucke ich über eine längere Zeitspanne, merke ich, da hat sich was verändert. Und so ist es mit der Heiligung, also mit dem Verändertwerden durch Gott. Es ist ein Prozess und es braucht Zeit und lass ihm Zeit. Also dieses Wörtchen Frucht bringt so ein bisschen Entspannung in die Sache. Das Zweite, was mir bei Frucht auffällt, du kannst es nicht machen. Keiner von uns kann Äpfel wachsen lassen. Oder weil hier eine Banane ist, sprechen wir von Bananen. Keiner von uns kann Bananen wachsen lassen. Sie wachsen jetzt nicht so in unseren Gärten. Aber angenommen, wir könnten, was wir tun könnten, ist einen Bananenbaum pflanzen. Und wir könnten ihn gießen. Und wir könnten ihm afrikanische Musik vorspielen, damit es irgendwie besser zu Hause ist. Aber dass die Banane wächst, einfach, das passiert einfach so. Das können wir nicht irgendwie tun. Wir können keine Bananen herstellen. Und so ist es mit Veränderung. Sie passiert einfach. Und sie passiert durch Gottes Kraft, nicht durch unsere. Also wir können uns selber nicht freundlicher machen, gütiger, was immer. Wir können natürlich freundlich tun. Und das ist auch nicht immer das Schlechteste. So, und wir können ein bisschen geduldig scheinen. Aber wir können es nicht sein aus unserer Kraft. Unser Sein verändern können wir nicht, das kann nur Gott. Früchte können wir nur wachsen lassen, wir können sie nicht machen. Finde ich auch sehr entspannend. Tun wir es doch, machen wir es doch, versuchen wir doch Früchte zu machen. So. Dann kommt sowas raus, das ist der dritte Punkt, Banami. Banami, das Bild, könntest du das Ganze auch mal aufklicken. Kann man das erkennen? Naja, vielleicht von weit hinten. Ich habe ein bisschen gebraucht, als ich hingeschaut habe. Das in der Mitte ist Salami. Und außenrum ist eine Banane. So. Es sieht wie eine Banane aus. Aber innen drin ist was anderes. Und es sieht ziemlich eklig aus. Und es schmeckt wahrscheinlich auch so. Banami ist, wenn wir ein heiliges Verhalten, heilig, ne, ist, was ich jetzt mittlerweile damit meine, einüben und es nach außen präsentieren, aber es kommt nicht wirklich von innen. Wir sind nicht, was wir vorgeben zu sein. Das ist fürchterlich anstrengend. Und irgendwann kommt meist auch die böse Überraschung. Dann, wenn jemand die Schale abmacht und das macht irgendwie auch ungenießbar. Wenn wir mehr an unserer äußeren Schale arbeiten, wenn wir an Veränderung denken, als an unser inneres Herz. So. Und eine gesunde Frucht, eine gesunde Banane an einem Bananenbaum oder aus der Staude oder was, ist immer ein Ergebnis einer gesunden Pflanze. Und je mehr wir also innen drin heil werden, desto mehr werden nach außen Früchte wachsen. Ganz automatisch. Und diese Früchte machen uns genießbar. Andere werden davon leben, andere ernähren sich von diesen Dingen. Frieden, Freude, die wir ausstrahlen, Freundlichkeit, Geduld. Okay, letzter Punkt. Das bedeutet schon auch, dass wir nicht gar nichts tun müssen. Also dieses Ding, dass eine innere Gesundheit nach außen in gesunde Früchte bringt, bedeutet nicht, dass wir gar nichts tun können. Und deswegen der letzte Punkt, gut sein ist einfach. Das ist ein bisschen flach ausgedrückt vielleicht. Aber ich habe gesagt, der Weg, ein anderer zu werden, braucht Zeit. Aber ich würde auch sagen, es ist kein furchtbar langer Weg, der fürchterliche Entbehrung mit sich zieht. Irgendwelche weisen Heiligen aus früheren Zeiten haben diesen Satz geprägt, es ist ein kurzer Weg zur Vollkommenheit. Darf man auch nicht so ganz hundertprozentig wörtlich nehmen, weil ich glaube nicht, dass einer von uns die Vollkommenheit erreichen wird, aber die Hoffnung, die da drin steht, finde ich schön. Es ist ein kurzer Weg bis zur Vollkommenheit. Ich dachte, sowas Ermutigendes am Schluss tut ganz gut, denn du kannst schon was tun. Du kannst die Früchte des Geistes vielleicht nicht wachsen lassen. Was du aber tun kannst, du kannst verhindern, dass sie wachsen. Oder du kannst vermeiden, zu verhindern, dass sie wachsen. Du kannst sie vielleicht nicht besser machen, aber du kannst dafür sorgen, dass du garantiert nicht besser werden wirst. Oder eben andersrum, wir können was tun, um gesund zu werden, innerlich. Und das, was wir da tun können, ist nicht sehr schwierig. Und damit sich nach außen was verändern. Also, um bei dem Bananenbaum zu bleiben. Ein Bananenbaum braucht Wasser, Nährstoffe, was immer, die er aus dem Boden zieht. Also, ich kann gießen, das kann ich. Ich kann gießen. Ohne Bild gesprochen, wir können den Kraftstoff Gottes seinen Geist intensiv in unser Herz lassen oder nicht. Und das heißt, wir können Gottes Nähe suchen, uns in diesen Einflussbereich Gottes immer wieder begeben. Und wir können uns auch dafür entscheiden, unsere Lebensbereiche zu öffnen und Gott da reinreden zu lassen. Und zu sagen, okay, ich lasse dich da rein und ich tue an der Stelle mal, was du mir sagst, auch wenn mir das komisch erscheint. Also ich gebe Gott irgendwie Einfluss in meinem Leben. Das würde bedeuten, ich hole mir diese Kraftquelle ins Herz, mehr und mehr. Oder ich kann das sein lassen, ich kann die Tür zuschließen und dann gieße ich nicht. Und das hat direkten Einfluss auf unsere Ergebnisse, also auf die Ergebnisse unserer Früchte. Wir werden uns weniger verändern, oder vielleicht gar nicht. Also gießen, die Kraftquelle aufsuchen und die Kraft reinlassen. Die Verändernde. Das Zweite, du kannst die Affen verjagen. Will heißen, du kannst um deine Früchte kämpfen. Du kannst sie mit aller Kraft wollen, diese Früchte. Also, die Affen kommen immer in unserem Leben. Die Affen kommen immer. Du hast einen kleinen Erfolg gehabt. Sagen wir, du hast nicht geschimpft, als deine Tochter den Kirschsaft ausgeschüttet hat. Mag eine sehr kleine Banane sein, aber immerhin eine Frucht. Kleiner Erfolg. Ich sage dir, unter Garantie kommen die Affen. Und dieser hungrige Affe kommt vielleicht in Form eines Telefonanrufs. Das Telefon klingelt, du gehst raus, du hilfst ab, es ist dein Nachbar, er ist eh ein nerviger Kerl und er beschwert sich, dass seine Kinder diese Sauerei vor seiner Garage, wie auch immer, gemacht haben. Und du weißt, er ist ein Pedant, aber du versprichst, ich werde mich darum kümmern. Du legst auf und jetzt hast du einen Hals auf deinen Nachbarn und irgendwie auf deine Kinder. Du kommst zurück zum Tisch und siehst gerade, wie deine Kleine versucht, sich das Marmeladenbrot vom T-Shirt wegzukratzen. Und jetzt bist du nicht geduldig. Du reagierst so, wie du eben nicht reagiert hast beim Kirschsaft. Aber jetzt reagierst du so. So, und das ist der hungrige Affe und er hat die Banane in der Hand in dem Moment. Und den Affen nicht verjagen heißt... Und das tun wir meistens, wir sind frustriert über uns selber, wünschten uns, die letzten 60 Sekunden wären nicht so gewesen, wie sie waren, aber wir lassen die Dinge laufen. Wir setzen uns in die Ecke und wir lassen den Affen die Banane fressen. Den Affen verjagen heißt, sich ein Herz fassen und die Tochter um Entschuldigung bitten. Wenn du sie abends ins Bett bringst, oder vielleicht gleich noch. Und ihr sagen, dass du eigentlich geduldiger sein willst. Und das ist der Moment, wo du zack die Banane wieder hast und der Affe keinen Erfolg gehabt hat. Also könnt ihr dieses dämliche Beispiel auf ernstere Lebenssituationen übertragen vielleicht? Also um eine Frucht, die da ist, muss ich auch kämpfen. Sie ist immer, so ist meine Erfahrung, gleich wieder verloren, weil die Affen kommen, kaum dass sie gewachsen ist. So ist irgendwie das Leben. So, und das Dritte, was du tun kannst, du kannst ernten, was schon da ist. Auch wenn das noch kein riesiger Bananenbaum ist. Gutsein fängt nicht erst da an, wo du den Friedensnobelpreis irgendwie verdient hast. Gutsein fängt bei den kleinen Bananen an. Und da geht es um Dinge wie den Müll runtertragen, ohne dich darüber zu beschweren. Oder die schlechte Laune deiner Teenager auszuhalten, vielleicht 2-3 Jahre, bis sie durch die Pubertät sind. Oder einem einsamen Menschen eine Karte schreiben. Oder jemand hat mal gesagt, Geld in einen Automaten stecken und die Ware, die unten liegt, liegen lassen. Für den Hexen. Also so die kleine gute Tat. Ich weiß nicht, ob das so ein schlauer Plan ist, aber... Also was ich damit sagen will, die kleinen Dinge, wenn man das mal Frucht nennen will, ja, ernten und abgeben. Also die kleinen Dinge tun. Das, was wir tun können. Denn wir sind ja nicht alle durch und durch irgendwie zu nichts in der Lage. So. Und ich glaube, das ist jetzt botanisch völliger Unsinn, glaube ich, aber im christlichen Leben ist es so, indem du kleine Früchte erntest und weitergibst, werden sie größer, wachsen größere Bananen. Also das ist botanisch, glaube ich, wirklich Müll. Aber ich glaube, man muss ja manchmal irgendwie Äpfelbäume auch zurückschneiden oder so irgendwie und auf Früchte verzichten, damit irgendwie größere wachsen oder sowas in der Art. Ja? Bei Heiligung sieht es so aus, dass wir oft darin, wir werden im Lieben besser, indem wir das bisschen Liebe, was wir haben, schon mal abgeben. Also, das Gute an der guten Nachricht ist, dass wir aus Gottes Sicht tatsächlich das Gute sein können. Dass das Gute in und an uns wachsen kann. Und dass die Welt um uns herum dadurch ein klein wenig besser wird, weil Leute sich von unseren Früchten ernähren. Okay, das war es eigentlich schon für heute. Ich möchte jetzt mit euch beten. Und letztes Mal habe ich das auch so gemacht, einfach gebetet und wenn das Gebet euer ist, dann betet es mit. Innerlich. Und ja, vielleicht kann das ein Impuls sein für euer Leben. Das mehr in Anspruch zu nehmen, was Gott in euch sieht. Vater im Himmel, ich bin oft enttäuscht von mir selber. Manchmal bin ich über andere enttäuscht und wenn ich wirklich drüber nachdenke, ist es eigentlich Enttäuschung über mich. Und ich möchte dir heute Morgen Danke sagen, dass du oftmals viel, viel mehr in mir siehst als ich selber. Und ich danke dir für jede Frucht, die gewachsen ist in meinem Leben und im Leben der Leute hier. Und Herr, ich bitte dich, dass du mehr von deinem Wesen, von deinem Geist, von deiner Kraft in mich reinbringst und dass du mir zeigst, wo ich die Tür zuhalte und es nicht reinlasse. Ich bitte dich, zeig mir die Lebensbereiche, wo du noch keinen Einfluss hast und ich deswegen da nicht weiterkomme. Und ich bitte dich, weck uns auf das nächste Mal, wenn die Affen da sind und das, was gewachsen ist, gleich wieder kaputt machen. Und erinnere uns daran, dass das nicht, noch nicht der Verlust ist. Ich danke dir für das Gute, das du in uns gelegt hast. Und ich danke dir, dass du so positiv über uns denkst. Und ich bitte dich, dass wir es entfalten können. Amen.